Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 254, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute...
Hallo, hier ist Stefan.
Und Wolfgang, hallo.
Hallo zusammen. Wie ihr hört, sind wir endlich wieder zu dritt. Also alles kann den gewohnten Gang gehen. Und dieser gewohnte Gang beginnt natürlich mit ein paar Trailern. Und beginnen wollen wir mit The Man in the White Van, Stefan.
Ja, fand ich eigentlich ganz brauchbar. Also haut einen nicht um, ist halt so eine klassische Geschichte. Ich glaube, da war auch wieder am Anfang eingeblendet, basierend auf wahre Begebenheiten und so.
Natürlich.
Natürlich, wie es denn so ist bei solchen Geschichten. Zumindest lose oder wie auch immer. Aber ja, sah in Ordnung aus. Es ist halt kein Film, den man sich irgendwie kaufen würde, oder zumindest aus meiner Sicht nicht. Oder schon gar nicht ins Kino gehen, obgleich er wohl einen US-Kinostart bekommt. An dem nächsten Freitag, der 13., habe ich rausgelesen. Aber so sah der eigentlich ganz ordentlich produziert aus. Hatte zwei bekannte Schauspieler, Sean Astin und Ali Lata, die man zumindest kennt, wenn man ein bisschen älter ist oder noch Herr der Ringe, Vase die Blues und so im Hinterkopf hat, bei Ali Lata zumindest. Fand ich okay. Also solide Kost, denke ich mal, ist so ein Leihkandidat. Ich mag das Genre, wenn das halbwegs brauchbar aufgearbeitet ist, bin ich gern dabei. Sah auch nicht zu billig aus, nicht zu B-Movie-haft. Also ist sowas für mich, sagen wir es mal so.
Okay, Wolfgang?
Ich muss gestehen, ich fand den auch nicht ganz uninteressant. Wie Stefan schon gesagt hat, also definitiv kein Kino- oder Kaufkandidat. Aber wenn mir der mal irgendwie vor die Füße fällt oder so, der sah eigentlich ganz annehmlich und solide aus von dem, was der Trailer gezeigt hat. Und ja, Ali Lata ist natürlich, kann ich mich auch noch gut erinnern, an den Whipped Cream Bikini in Varsity Blues.
Ja, ich weiß, ich kenne die vom Sehen her, aber ich hätte die jetzt nirgendwo einordnen können. Ich wusste nur, ich kenne die irgendwie in Jünger. Varsity Blues habe ich ja, war ja nie einer so der Filme, die mich interessiert hatten.
Aber die hat in den ersten zwei Final Destination große Rollen gehabt. Vielleicht da.
Ja, wahrscheinlich kenne ich sie dann da. Ja.
Und in Resident Evil war sie auch ein paar Teilen dabei.
Ja, als Claire Redfield, das weiß ich noch. Mhm. Ja, aber vom Trailer her würde ich mich anschließen. Ich mag Setting, 70er Jahre, US. Ja, hat so ein bisschen Texas Chainsaw Vibes oder Hill Has Eyes, so ein bisschen, nur halt diesmal einer im Van hinten her. Aber kann ich mir auch ganz ordentlich vorstellen zum Angucken, war jetzt nicht ganz schlecht in dem Sinne von der Optik her. Andererseits sieht es auch sehr, ja, bekannt aus, sagen wir mal so.
Das
war ja. Aber der Trailer macht auf jeden Fall einiges richtig, sodass man wenigstens ein Interesse dafür wecken kann. Und das finde ich schon mal ganz gut. Okay, dann Trailer Nummer 2, Bird. Wolfgang, wie sieht's aus?
Oh, der sah mir irgendwie zu anstrengend aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein britisches Sozialdrama irgendwie. Und diese Mubi-Filme sind ja meistens durchaus gut und solide, aber mir sah das in dem Trailer einfach irgendwie ein bisschen, ja, wie schon gesagt, zu anstrengend und ein bisschen zu gestelzt aus alles, muss ich, also mich hat er nicht wirklich angesprochen, der Trailer.
Okay, mache ich mal weiter. Ich kenne ein paar Filme von der Regisseurin. Ich habe Fishtank gesehen, den mochte ich sehr, und eine der Verfilmungen von Wuthering Heights, den bekannten Stoff, hat sie auch gemacht, den fand ich auch ganz okay. Jetzt nichts Weltbewegendes. Sie hat auch gemacht, wie hieß er, mit Shia LaBeouf, American Honey.
Ne?
Genau. Ja. Den habe ich auch nicht geschafft. Also da habe ich angefangen, aber der war mir auch definitiv zu anstrengend. Hier hat mich tatsächlich einfach erstmal die Schnitttechnik von dem Trailer abgeschreckt. Die war mir echt viel zu hektisch. Wenn das im Film selber auch so ist, dann bin ich auch außen vor. Aber er wird dann ruhiger, der Trailer. Und da fand ich ihn eigentlich ganz ansprechend. Stefan, wie sieht's bei dir aus?
Ja, es ist eigentlich so ein klassischer Trailer-Kandidat für mich, also wo ich den Trailer mag, aber wahrscheinlich nie dazu kommen werde, diesen Film zu gucken, so ungefähr. Es war auch bei American Honey so, wo ich den Trailer mochte, aber bis heute zum Beispiel nie dazu gekommen bin, mir den Film wirklich auch anzusehen.
Ja.
Auch Wuthering Heights, schön, dass du ihn erwähnt hast, fand ich den Trailer auch ganz toll. Hab mir auch die Blu-ray gekauft, steht aber noch ungesehen im Regal seit 8 Jahren oder so. Also
okay.
Es ist so, wo man denkt, ja, also ist so ein Film, braucht man eine bestimmte Stimmung für und irgendwie sowas. Und meistens komme ich dann nicht dazu. Wuthering Heights habe ich jetzt wieder auf, ja, dank deiner Aussage wieder auf dem Schirm so ungefähr und muss den auch mal wieder, also unbedingt das erste Mal gucken. Aber ich glaube, das wäre auch so. Ich mochte den Trailer, ich fand ihn interessant. Ist ja, so eine typische Milieustudie, britisch auch noch. Aber trotzdem mochte ich es irgendwie und dachte auch so, ja, eigentlich nicht verkehrt. Aber ich glaube, letztendlich werde ich den irgendwie nie gucken. Also ist einer von diesen Filmen. Und da kenne ich so einige von, wo ich immer denke, ja, der Trailer war echt gut. Aber willst du den wirklich jetzt gucken? Fishtank habe ich auch gut in Erinnerung von den Stimmen dazu her, aber habe ich zum Beispiel auch nie geguckt. Und wenn ich so gerade durchscrolle, die IMDb, also von der Regisseurin, habe ich jetzt leibhaftig noch nichts geguckt. Aber zumindest noch den Wuthering Heights ungesehen im Regal stehen, sagen wir es mal so.
Okay. Ja, also im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass ihn keiner von uns gucken wird.
Na, wahrscheinlich.
Na, mal schauen. Vielleicht irgendwie oder irgendwann. Wir werden sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Gut, dann haben wir als nächsten Trailer einen Film, der sich The Fix nennt. Fange ich mal an und sage okay. sieht auf der einen Seite ganz interessant aus, hat mich spontanerweise irgendwie an The Substance aktuell erinnert, so mit diesem ganzen Body-Change-Dingens da, was wir ja auch auf zutage tritt, beziehungsweise auch aufgrund einer Droge. Und es sieht interessant aus. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, was die Effekte betrifft, die im Trailer manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter aussahen. Aber ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen neugierig geworden, sagen wir mal so. Kenne jetzt von der Regisseurin nichts, was sie so gemacht hat. Das ist, glaube ich, jetzt ihr zweiter Film, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, mal gucken. Also ich würde jetzt da nicht ins Kino gehen oder mir den kaufen, aber wenn er mal auf dem Streamingdienst, den ich habe, auftaucht, werde ich ihn sicherlich mal gucken. Wie sieht es bei dir aus, Wolfgang?
Ich fand den auch nicht uninteressant. Also da gerade diese Prämisse mit irgendeinem Toxin oder was auch immer, was da in der Luft befindet und dann den großen oder dem großen Medizinkonzern, der dann da irgendwie versucht, Profit rauszuschlagen oder so und dann ja diese ganzen Machenschaften, die im Trailer schon irgendwie so angedeutet wurden, mit dass wohl nicht alles so mit rechten Dingen zugeht, auch bei diesem Medikament, dass dieser Fix dann sein soll oder wie auch immer. Und ja, also der sah ganz, ganz solide aus, wie du schon gesagt hast, die Effekte teilweise ja mit diesen auf der Haut, diesen Ausschlägen oder so oder was da auch immer zutage tritt, sah teilweise ein bisschen komisch aus, aber ich kann da im Zweifelsfall auch drüber wegsehen, wenn die Handlung und inhaltlich, wenn es da soweit passt und Trailer, wie gesagt, sah solide aus, durchaus auch für mich mal so ein Streaming- oder Leihkandidat.
Ja. Ich muss gestehen, ich habe auf den Film oder den Trailer gewartet, denn Andreas hat es schon erwähnt, ist von Kelsey Egan. Die hat zuvor Glasshaus gemacht, den ich sehr mochte. Und die hat 3 Filme gemacht über luftübertragene Viren und sowas. Also nicht genau denselben Virus offenbar, wie ich aus diesem Trailer jetzt erkenne im Vergleich zu Glasshaus, aber insgesamt 3 Filme quasi in diesem Universum oder ne, Companion Piece Universum oder wie auch immer zu spielen. Der erste war Glasshaus, wie gesagt, mochte ich sehr gern, hatte eine schicke Optik. Ist jetzt auch kein überragender Film, aber mochte ich. Der zweite ist I Carry You Always aus 23, der aber irgendwie wohl noch nie aufgeführt wurde oder bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Und jetzt The Fix. Und dementsprechend bin ich einfach mal gespannt. Ja, an sich sah jetzt nicht weltbewegend aus oder super originell, aber ich mochte auch die Handschrift der Regisseurin und die Optik. im ersten Film in Glashaus und bin jetzt einfach mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Hat offenbar ein deutlich größeres Budget. Der erste Film, also Glashaus, spielte komplett in einer Location oder an einer Location. Und hier ist jetzt ein bisschen mehr, auch Effekte technisch ein bisschen mehr dahinter. Hätte mich weit weniger interessiert, würde ich nicht das von der Regisseurin wissen und Glashaus gesehen haben. Aber so bin ich umso neugieriger drauf. Sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, sieht nach einem anständigen B-Film aus, der nach meinem Geschmack sein könnte. Grace Van Dien mag ich eigentlich auch ganz gern, wenn ich die ab und an mal sehe. Und in der kleinen Rolle ist auch Clancy Brown mit dabei, der eh cool ist. Dementsprechend hätte ich da gesagt, würde ich mir wahrscheinlich angucken. Aber mit dem Hintergrund, dass ich einfach neugierig bin, was die Regisseurin jetzt kann oder daraus gemacht hat, aus ein bisschen mehr Budget, werde ich den auf jeden Fall irgendwie mal mir raussuchen. Ist ein südafrikanischer Film, wie auch die ersten beiden Filme. Wurde in und um Kapstadt gedreht. Und dementsprechend, wie gesagt, ich bin definitiv dabei und behalte den definitiv im Auge, wo ich den irgendwie dann in Blu-ray-Form oder wie auch immer beziehen kann.
Okay. Bist du da sicher mit Clancy Brown? Weil bei denen hatte ich jetzt nichts gelesen.
Den sah man auch im Trailer tatsächlich auch kurz. Okay. In der Videobotschaft mit einem weißen Bart.
Okay.
Ja. Wenn nicht, schiebe ich es nach. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Das hatte ich nämlich auch gelesen zu dem.
Okay. Gut. Dann haben wir als nächsten Trailer noch mal ein bisschen was Horrorlastiges. The Monkey, Stefan, was sagst du denn dazu?
Ja, vielleicht irgendwo. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich kenne die Geschichte nicht, auf die es basiert. Ist ja irgendwie eine Kurzgeschichte von Stephen King. Aber ich bin guter Dinge, weil Scott Perkins Regie geführt hat. Von dem mochte ich bisher alles. Auch nicht alles überragend, aber alles mochte ich irgendwo. James Wan als Produzent, ja gut, ist auch Hit and Miss, aber spricht eigentlich auch für was Positives. Und ich mochte den Trailer, hat so einen leicht humorigen Vibe gehabt, hat ein paar schön groteske Momente drin. Und wie gesagt, ist nur ein Teaser. Ich habe noch nicht mehr gelesen, worauf sich die Handlung, also beziehungsweise was genau die Handlung so mit sich bringt. Diese komische Creepy-Affen-Figur kennt man ja auch irgendwie schon. Aber was drumherum handlungstechnisch gestrickt ist, habe ich noch nicht auf dem Schirm. Aber der Trailer hat mich neugierig gemacht. Scott Perkins hatte mich von Anfang an neugierig gemacht. Also den werde ich mit ziemlicher Sicherheit mir angucken.
Wolfgang?
Keine Ahnung, ich weiß noch nicht so recht. Wir hatten es vorhin schon mal von Final Destination. Da hat er mich ein bisschen dran erinnert, auch mit diesen Todesarten oder so. Da einmal mit diesen wie diesem Klimagerät, das da ins Wasser fällt und Strom und bla 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 oder den brennenden Kinderwagen. Ich weiß es nicht. Mich hat er irgendwie dran erinnert. Ja, ist jetzt nicht so mein klassisches Filmschema, sage ich mal, aber wenn der irgendwie gute Kritiken bekommt oder bei euch auch gut ankommt oder so, vielleicht könnte ich mir dann durchaus auch mal vorstellen, mir den anzuschauen.
Ja, ich habe ja bis jetzt zwei Filme von Osgood gesehen, Pretty Things und Long Legs, und mochte die beide. Also von daher, steht dem eigentlich nichts entgegen, dass ich mir auch The Monkey ansehe. Und der Trailer war definitiv ansprechend genug, dass ich das mal tun werde. Von daher, ja. The Pretty Things oder I Am Pretty Thing That Lives in the House kann man übrigens auf Netflix gucken, wen es interessiert. Und ich glaube aktuell Gretel and Hansel mit der netten Sophia Lillis und Alice Krige oder Kriege, den gibt es auf Amazon Prime, wer sich also für den Regisseur interessiert. Und ich muss mich daran erinnern, Long Legs, wenn er rauskommt, auf Blu-ray zu holen.
Ja, Longlegs habe ich schon vorbestellt. Hänsel und Gretel oder Gretel und Hänsel habe ich tatsächlich auch noch ungesehen im Regal stehen. Müsste ich auch mal angucken.
Okay.
Und welchen ich auch mochte, war das Erstlingswerk, also The Black Coat's Daughter.
Okay.
Kann ich also auch empfehlen. Ich kann nur gerade nicht sagen, wo es den zum Streamen gibt oder so.
Ich glaube, streamen kann man den nirgends. Da kannst du nur eine Disc kaufen oder ihn dir halt online leihen sozusagen. Okay.
Ja,
aber das ist natürlich, wenn man es heute betrachtet, in dem Sinne mit Emma Roberts, Kiernan Shipka und Lucy Boynton ganz gut besetzt.
Absolut.
Haben alle, glaube ich, ihren Weg schon oder sind den Weg ganz gut gegangen.
Ja. Und wer so mit dem Stil von Perkins zurechtkommt, also ruhig und düster, der wird auch da seine Freude haben.
Ja. Okay. Gut. Dann kommen wir zum Abschluss zu The Legend of Orgy. Und nachdem das ja eine A24-Produktion ist und wie Stefan immer so schön sagt, A24 nichts falsch machen kann oder die Filme alle ziemlich gut sind, bin ich natürlich auf seine Meinung hier doppelt gespannt.
Tatsächlich mochte ich den Trailer. Also klar, es ist irgendwie ein Kinderfilm und ja, könnte mich das letztendlich abschrecken, wenn ich ihn gucke, aber ich mag den. Also ich fand es einfach interessant. Ja, hat mich auch an andere Produktionen erinnert, dieses Skurrile in einem fernen Land, da war es ja irgendwie am Schwarzen Meer oder so eine Insel auf dem Schwarzen Meer, alles so leicht überspitzt von der Architektur und so, sehr klassisch, viel CGI-Aufnahme, aber ich fand den irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Klar, wäre es irgendwie eine Studioproduktion, wird man wahrscheinlich in den Verkaufsregalen mehrere Plüschtiere von diesem Vieh sehen. Ich weiß nicht, ob A24 diesen Weg geht. Ist so wie dieser Baby-Yoda-Effekt, habe ich so das Gefühl gehabt.
Ja. Aber mich haben die mehr an die Gremlins erinnert.
Ja, oder so. Auf jeden Fall
irgendwas. Ja, alles. Irgendwie eine Mischung aus allem Möglichen, ja.
Ja. Aber so fand ich den eigentlich ganz nett. Und Willem Dafoe sieht man inzwischen in jedem zweiten Film, hat man so das Gefühl.
Yep.
Aber er ist immer noch Willem Dafoe und da kann ich mit leben, sag ich mal so. Und so die Hauptdarsteller konnte ich nicht zuordnen, ob ich die schon jemals gesehen habe. Finn Wolfhard, ja, klar, kennt man.
Kennst du?
Ja?
Ja, das ist Helena Zengel, das ist eine Deutsche, die hat in Systemcrasher und mit Tom Hanks diesen News of the World gemacht.
Okay, die ist das. Okay, ja. Die konnte ich tatsächlich so jetzt vom Trailer ja nicht wirklich zuordnen.
Ja.
Aber wie gesagt, der interessiert mich schon. Die Bilder sahen nett aus. Er könnte so diesen, ja, auch kennt man auch schon von anderen Filmen, so diesen netten Vibe haben. Irgendwie, ne, man bringt jemanden hin, übergibt es wieder der Natur und am Ende haben sich alle wieder lieb wahrscheinlich. Aber ich mochte den Vibe von Trailer. Wie gesagt, letztendlich kann es sein, dass es da irgendwie zu kindlich überzuckert ist. Aber fand ich jetzt nicht so auf den ersten Blick. Dementsprechend bin ich da durchaus irgendwie angetan von.
Ja. Ich kann dir schon irgendwo folgen. Was mich halt total abgesteckt hat, waren einfach die Effekte, wo ich mir echt gedacht habe, oh, das nimmt so viel raus einfach. Wie gesagt, vielleicht ein kleiner Film, ja, nicht viel Geld, aber andererseits siehst du so viele kleine Filme, die das aber auch so viel besser machen, wo ich mir dann auch denke, aber ja, von der Idee her ist klar ein Kinderfilm so ein bisschen, aber ja, klassische Geschichte und mit den Darstellern, Emily Watson ist ja auch noch dabei, eine gestandene Schauspielerin, schon definitiv gut besetzt, gar keine Frage. Ich kenne den Regisseur nicht, nennt sich Isaiah Saxon. Der hat wohl ein eigenes Animation- und Filmstudio gegründet und hat schon Videos gedreht für Björk unter anderem und einige Video-Awards gewonnen. Also nicht in der Beziehung nicht ganz unbekannt. Mhm. Wolfgang, was für dich?
Ah, nee, eher weniger. Ich habe es eh nicht so mit den Fantasy-Sachen und Kinder-Stories. Und wie gesagt, mich haben die Figuren schon so ein bisschen an die Gremlins erinnert. Und dann auch Willem Dafoes Rüstung war irgendwie auch abschreckend oder so.
Ja, ich weiß auch nicht, wie hieß der? Da haben sie jetzt gerade eine Serie auf Apple oder so, ja auch so ein Remake gemacht von nicht Monty Pythons.
Terry Gilliam, die
Terry Gilliam, ja? Genau. Ja. Daran fühlte ich mich auch so ein bisschen erinnert. Ich weiß nicht, wie hieß denn das?
Das weiß ich noch gar nicht. Ich weiß genau, welcher es gemeint ist, aber.
Ja, Namen.
Ja.
egal. Und irgendwann wird es plopp machen und dann fällt es mir wieder ein. Aber auf jeden Fall, daran fühlte ich mich auch so ein bisschen erinnert und so. Aber ich bin echt, die Effekte, die haben es mir halt echt total verleidet.
Ja, und dann dieses Mädel dann immer mit diesen mit diesen falschen Zähnen, die sie dann hat, damit sie so ausschaut oder das Vieh so anlachen kann mit den Eckzähnen oder so. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung.
Na, das fand ich gar nicht so schön. Ja. Das im Gegenteil, das hat ja schon eher halt sowas wie sagt man, so ein Tierforscher wahrscheinlich vielleicht sich auch annähern würde, um irgendwie sich gut Freund mit irgendwelchen Tieren zu machen, dann musst du ja auch bestimmte Sachen ja oder Verhaltensweisen adaptieren oder so. Das fand ich eigentlich noch ganz okay. Time Bandits war es übrigens.
Ja, okay. Ja.
Ja, also aber auf jeden Fall eine Mischung aus allem Möglichen und ja, mal abwarten. Gut, dann haben wir schon wieder unsere Trailer-Sektion beendet und kommen zu unseren Last-Scene-Sachen. Und hier wird Stefan beginnen mit The Devil's Light.
Ja, The Devil's Light ist eigentlich auch so ein Titel, hatte mich schon damals, als er im Kino lief, ein bisschen interessiert, danach auch weiterhin eigentlich und dann lief er bei Netflix und dann bin ich trotzdem immer wieder dran vorbeigegangen und jetzt wurde mir bei Netflix angezeigt, letzte Chance zu gucken, weil er Ende des Monats rausging und dann dachte ich, okay, alles klar, muss jetzt mal sein, ist der Tag dafür gekommen und dann habe ich mir The Devil's Light angeguckt. The Devil's Light ist ein Horrorstreifen, eigentlich aus dem Jahr 2022, wurde so ein bisschen verschoben, ist von dem deutschen Regisseur Daniel Stamm und wurde in Ungarn gedreht. Bulgarien habe ich gerade nochmal nachgeguckt. In Bulgarien und erzählt eine internationale Geschichte, also ist eine internationale Produktion und spielt in den USA. Und da geht es im Prinzip so ein bisschen darum, dass es eine Akademie oder eine Schule gibt für Exorzisten. In den USA gibt es auch weltweit mehrere davon, aber die im Fokus dieses Films steht, ist halt in Massachusetts, in Boston. Und an dieser Exorzistenschule werden halt vom Vatikan Exorzisten ausgebildet, halt der Nachwuchs sozusagen. Im Zentrum steht aber kein Mann, sondern eine junge, engagierte Nonne, Schwester, gespielt von Jacqueline Burns. Und die hatte schon in ihrer Kindheit darunter zu leiden, dass ihre Mutter aus ihrer Sicht besessen war und sie schlecht behandelt hat, aber viel halt auch gesagt wurde, nee, das war keine Besessenheit, das war halt Geisteskrankheit und Ähnliches. Was in diesem Film grundsätzlich auch eine Rolle spielt, denn er spielt in der Gegenwart und da wird halt auch viel geguckt, was halt wirklich Besessenheit ist und was zum Beispiel wirklich Geisteskrankheit sind und dass man das oft durcheinander kriegt sozusagen. So gibt es auch eine bekannte Dozentin an dieser Uni oder die grundsätzlich da in der Uni auch Vorlesungen hält. Gespielt wird sie von Virginia Madsen. Und die ist zum Beispiel mehr auf der Schiene, es ist halt nicht alles übernatürlich und Gotteswille oder Teufelswerk, sondern halt viel mit Geisteskrankheiten und Ähnliches. In dieser Institution gibt es auch zum Beispiel mehrere, also ein bestimmter Trakt, wo halt Fälle, die untersucht werden müssen, beobachtet und begutachtet werden. Unter diesen Fällen ist zum Beispiel auch ein kleines Mädchen. Und da entsteht so ein bisschen eine Verbindung zu unserer titelgebenden Nonne oder nicht titelgebenden Nonne oder unserer Hauptprotagonistin Nonne. Es ist nämlich auch so, dass die Kirche vorschreibt, die katholische Kirche, muss man sagen, vorschreibt, dass eine weibliche Person kein Exorzist sein kann. Ist wohl tatsächlich in der Realität auch so. Sagt zumindest der Film, habe ich jetzt auch nicht nachrecherchiert. Aber nur Männer können Exorzisten sein. Schwestern haben die wichtige Aufgabe, wie auch im Krankenhaus, zu unterstützen und alles Mögliche drumherum zu machen. Aber halt ein Exorzist kann nur ein Mann sein. Nichtsdestotrotz kriegt unsere titelgebende Nonne, ich sage jetzt immer titelgebende Nonne, weil ich gerade ihren Namen nicht parat habe. Sie hat halt die Verbindung mit diesem kleinen Mädchen, die wohl wirklich besessen ist und sie ist halt auch so in Fragestellen der alten Regeln und so, dass sie da sich mehr integrieren möchte und auch halt eine Exorzistin sein möchte, was aber nicht darf. Sie hat einen Mentor zur Seite gestellt oder beziehungsweise der die Vorlesung hält, Colin Salmon spielt den. Der lädt sie ein in die Vorlesung und lädt sie auch ein, als er merkt, ja, sie ist da sehr hinterher und teilweise mehr als seine anderen Schüler, da mit reinzugehen in die Begegnung sozusagen oder in die Beobachtungssession. Und ja, wie man sich das so vorstellen kann, wird es halt so, ich will es jetzt nicht zu abwertend nennen, aber so das Übliche, sie ist natürlich irgendwie besessen, natürlich wird die Vergangenheit nochmal aufgeworfen bei unserer Hauptdarstellerin Und ja, das Ganze wird so ein bisschen auf übliche Weise hochgekocht, sage ich mal. Nichtsdestotrotz fand ich den Film erstaunlich unterhaltsam. Ist im Prinzip eine moderne Herangehensweise an die Thematik, also auch mit Hightech-Überwachung, psychologische Gutachten und ähnliches, und hat so ein bisschen in Anführungsstrichen was Unverbrauchtes, indem es halt wirklich so eine Exorzistenakademie ist, wo dann auch im Keller halt dieser Trakt ist und ähnliches. Hat man im übertragenen Sinne in anderen Bereichen des Genres schon ähnlich gesehen, definitiv, aber hier so ein bisschen auf Exorzismus. Hat auch ein paar klassische Exorzismus Ausprägungen, jetzt nicht unbedingt Erbsensuppe rumspucken, aber so die Wand hochkraxeln oder sich nach hinten verbiegen und ja, halt Geister, Dämonen, Fratzen, alles, was man so da kennt. Nichtsdestotrotz kriegt das ganz gut hin, immer wieder Szenen also zu präsentieren, die mir wirklich gut gefallen haben. Es gibt eine Szene, die auch das Titel, also das Postermotiv gebildet hat, wo so das Mädel ihre Haare alle in den Mund gesogen bekommen und man das verhindern muss, dass sie erstickt und so daran. Das ist sehr cool gemacht. Es gibt eine andere Szene, einfach auch so eine klassische Exorzismus-Szene in einem anderen Raum, also in so einem unautorisierter Exorzismus ist das, in einem Wohngebäude, wo halt an der Wand so ein Deckenventilator oder an der Decke so ein Deckenventilator halt sich immer schneller dreht und langsam auseinanderbricht und halt quasi die einzelnen Rotorblätter durch den Raum verteilt und damit auch Gefahr entsteht. Fand ich sehr cool gemacht und auch eine etwas fiesere Szene in einem Krankenwagen hinten. Nicht unbedingt, was passiert ist, aber einfach die Einstellung, als dann die Türen aufgehen, war ganz cool gemacht. Also es sind immer so wieder ein paar echt nette Sachen dabei, wo man denkt, okay, das ist ein schön arrangierter Shot. Ja, Jacqueline Bales als Hauptdarstellerin fand ich auch gut. Natürlich ist sie, das klingt jetzt blöd, aber viel zu hübsch, um eine Nonne zu sein, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sie, ja, sie sieht schon echt hübsch aus und wenn sie dann auch noch so abends in ihren normalen Klamotten da rumhängt, wo ich auch denke, ja, okay, so eine typische College-Studentin irgendwo, wo man immer den Hinterkopf haben muss, sie ist aber eine Nonne, sie ist eine Nonne und Frau Gottes, bla. Aber sie macht ihre Sachen gut und wie gesagt, mit Colin Salmon, Virginia Madsen hat sie auch ein paar bekannte Gesichter im Nebendarstellerbereich. Ben Cross spielt auch mit. Der spielt, ich glaube, einen Bischof oder sowas, der das halt so die Sache so überwacht und die Befehle gibt. Und Daniel Stamm zitiert sich auch einmal selbst, denn Daniel Stamm hat auch The Last Exorcismus gemacht. Damit ist er bekannt geworden und da gibt es halt dieses berühmte Covermotiv, wo sich die Hauptdarstellerin so komplett nach hinten rüber biegt. Und diese Szene wird halt auch hier nochmal gebracht im Laufe dieser, im Laufe des Spukgeschehens, kann man ja sagen. Flackernde Lichter, Kerzen, die flackern und ähnliches, alles da. Also vieles ist relativ oberflächlich. Spannung und Atmosphäre sind okay, ist jetzt nicht übermäßig atmosphärisch und übermäßig spannend, aber unterhaltsam. Und tatsächlich war auch recht erfolgreich, muss man sagen, auch in den Kinos. Also hat weniger als 10 Millionen Dollar gekostet und weltweit fast 45 Millionen eingespielt. Also dementsprechend gönne ich ihm das irgendwo auch. Ist im Prinzip Genre-Standardkost, kann man sagen. Aber wer sowas mag und jetzt nicht schon mit den Augen verdreht, wenn es heißt, noch so ein Exorzismusfilm, der kann sich den ruhig einmal angucken. Es gibt definitiv viele schlechtere Streifen dieser Sorte. Aber den fand ich, wie gesagt, von dem Setting her in dieser Akademie, von bestimmten Einstellungen her und einfach, weil er solide in Szene gesetzt wurde von Daniel Stamm, wirklich brauchbar. Ich würde knappe 6 von 10 geben. Wie gesagt, ich konnte mir den gut angucken und habe es nicht bereut. Und wer schnell ist, hat bis, glaube ich, Ende des Monats jetzt Zeit, den bei Netflix noch zu gucken. Ansonsten ist er klassisch auch in Deutschland auf Disc zu haben und wird bestimmt irgendwo auch nochmal bei Prime mit dabei sein oder ähnliches. Also knappe 6 von 10 von mir für The Devil's Light, der wohl in manchen Teilen der Welt auch unter dem Alternativtitel Pray for the Devil bekannt ist oder zu haben ist.
Nee, ich habe glaube ich, der internationale Titel.
Der, ja, oder so.
Ist, glaub, der deutsche Titel ist der
Teil. Ah, okay, gut. Dann so, Entschuldigung.
ja, wieder mal ganz deutsch. Ja. Sehr deutsch. Ah,
okay.
Ja. Hm. Ich habe auch gerade Schwierigkeiten gehabt, den parallel bei der IMDb zu finden und dann auch ein paar Anläufe gebraucht. Ja. Und wie gesagt, ja, der Devil's Light ist der deutsche Titel, wieso
das
auch immer.
Das war mir überhaupt nicht so bewusst. Ja. Ich dachte, es wäre so der allgemeine Titel. Und das andere hatte ich irgendwie beiläufig gesehen und dachte, okay, ein Alternativtitel. Aber okay, dann ist es mal wieder so ein Fall. Ja.
Ja, aber ansonsten nee, werde ich den wohl eher auslassen. Das ist dann eher auch nichts für mich. Wobei es durchaus auch ganz interessant klang, was du jetzt erzählt hast. Aber wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal. Es gibt so viel, was man sich anschauen soll und will. Und da wird der definitiv halt einfach rausfallen unten irgendwie.
Ja, ich bin da jetzt auch nicht so dabei. Ich habe Last Exorcism auch nicht gesehen. Der hat mich jetzt auch nicht interessiert. Das, ja, die Thematik, da muss schon ein bisschen was Außergewöhnlicheres kommen, um mich da irgendwie zu animieren, das zu gucken. Von dem Regisseur selber habe ich das Remake von 13 gesehen. Der hieß, glaube ich, 13 Sins. Das war okay für ein Remake, aber jetzt auch nicht wirklich weltbewegend. Von daher denke ich mal, werde ich die Zeit verstreichen lassen auf Netflix und ihn nicht gucken.
Okay. Ja, das war so mein Last Thing für dieses Mal.
Super, vielen Dank. Und wir kommen nahtlos zu Wolfgangs Reviews, muss ich sagen, denn er hat gleich zwei und beginnen wirst du mit Allied.
Genau, der aus dem Jahr 2016 ist, ein bisschen unter dem Radar wohl war oder so. Ich muss gestehen, wir haben im Forum einen Thread dazu, aber mir war der absolut nicht mehr in Erinnerung und ich bin jetzt die Tage mal wieder drüber gestolpert über den Film, habe mir den angeschaut. Wie gesagt, Allied aus dem Jahr 2016 von Robert Zemeckis inszeniert. Und ja, wir befinden uns im Jahr 1942. Brad Pitt springt als kanadischer Geheimdienstoffizier oder den Engländern unterstellter kanadischer Geheimdienstoffizier über Marokko in der Wüste ab, landet dort mit seinem Fallschirm und macht sich auf dem Weg nach Casablanca, wo er einen Auftrag hat, den deutschen Botschafter auszuschalten. Und bei der Aufgabe hilft ihm eine französische Widerstandskämpferin Marianne, die von Marion Cotillard gespielt wird. Und ja, sie müssen sich für einen gewissen Zeitraum in Casablanca als französisches Society-Ehepaar ausgeben, um eben auf einen Empfang der deutschen Botschaft eingeladen zu werden. Müssen dazu erst auch mal noch ein in Anführungszeichen Vorstellungsgespräch bei einem Adjutanten des Botschafters überstehen, der quasi den beiden oder insbesondere auch Max nochmal auf den Zahn fühlt. Dieser Adjutant wird von August Diehl gespielt, der auch schon bei Inglourious Basterds auch einen SS-Offizier gespielt hat. Und ja, wie gesagt, die beiden müssen sich so eine gute Woche lang als Society-Ehepaar eben ausgeben und bis es eben zu diesem Botschaftsempfang kommt, wo sie dann ihren Auftrag ausführen können und sollen. Ja, im Nachgang von diesem Auftrag fragt Max Marianne, ob sie nicht einfach mit ihm nach London kommen möchte, wie sie eben auf der Flucht sind. Und ein Jahr später, also wir machen dann einen kleinen Sprung dann im Film, kommt auch schon ihr erstes Kind zur Welt. Die beiden haben geheiratet und Max ist mittlerweile im britischen Kriegsministerium tätig. Der Zweite Weltkrieg ist ja immer noch im Gange und Marianne ist zu Hause und kümmert sich um das Kind und das kleine Häuschen. Und bis eines Tages Max von seinen Vorgesetzten irgendwo ganz, ganz tief unten im Keller in einem düsteren Raum die Information erhält, dass seine Frau wohl nicht diejenige ist, für die sie sich auszugeben scheint. Die echte Marianne ist schon vor Jahren angeblich umgekommen und die Frau, die er mit nach London gebracht hat, ist eine deutsche Spionin und er muss ihr ja jetzt zum Aufdecken, ob das wirklich so ist, eine falsche Information zukommen lassen. Und wenn diese falsche Information dann innerhalb von 72 Stunden in irgendwelchen deutschen Nachrichtenübermittlungen auftaucht, dann wissen sie quasi, dass die Spionin real ist und er darf ihr aber natürlich nichts sagen und muss die nächsten Tage auch den guten Ehemann an ihrer Seite spielen. Ja, wie gesagt, der Film an sich ein bisschen unter dem Radar gelaufen, obwohl es doch relativ prominent besetzt ist, das Ganze. Also wie gesagt, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Radar. Ungerechtfertigterweise, wie sich jetzt so rausgestellt hat, weil er eigentlich ein solides, ganz klassisches ganz klassischer Agenten-Weltkriegsfilm ist, mit so ein bisschen auch Anlehnungen an Casablanca, wo er sich nicht nur die Location mit dem entsprechenden Film teilt, sondern auch vom Look her auch ein bisschen daran erinnert und das Ganze auch garniert mit ein paar recht coolen und ansehnlichen Shootouts und Kriegsszenen. Und der ist einfach sehr unterhaltsam, meines Erachtens. Er macht nicht viel falsch. Die beiden Hauptdarsteller sind toll in ihren Rollen. Brad Pitt darf mal wieder, ich glaube zum dritten oder vierten Mal, gegen die Nazis antreten nach Inglourious Basterds und Fury wird mir jetzt spontan einfallen. Ich weiß nicht, ob er noch ein paar so Weltkriegsfilme gedreht hat. Von daher, keine Beschwerden von meiner Seite. Wie gesagt, solide gespielt, tolle Ausstattung, da dieser erste Akt, der da eben im Casablanca des Jahres 1942 spielt, sieht echt toll aus mit den entsprechenden Autos und Klamotten und den dekadenten Partys, die da dann teilweise auch während des Krieges gefeiert werden. Also das ist wirklich echt sehenswert und dann auch eher so ein bisschen das düstere und bedrückende London in der zweiten Hälfte des Films, das immer wieder von deutschen Bombenangriffen auch heimgesucht wird. Da gibt es auch ein paar coole Szenen in dem Film, die in so einem Bombenhagel dann spielen und gepaart mit eben der sehr spannenden Story und der Hatz nach der Frage, ist sie denn jetzt eine deutsche Spionin oder nicht? Das ist einfach so ein schönes Katz-und-Maus-Spiel zum Anschauen und ich habe mich da echt gut mit unterhalten in dem Film. Er macht ist jetzt nichts großartig Neues drin, was man nicht woanders vielleicht oder in anderen Spionagefilmen auch schon gesehen hat, aber das Gesamtpaket passt einfach, ist solide und rund und wie gesagt, gut unterhalten und wertungstechnisch wird er von mir eine sehr solide 7 von 10 bekommen, mit sogar einer Tendenz nach oben auch. Ja, wie sieht's bei euch aus? Interesse an Allied oder nichts?
Ja, vergessen, nein, dass dieser Film existiert. Ja.
Ist nicht meins.
Ja. Ich glaube auch nicht meins. Also wie gesagt, ich habe auch echt lange überlegt, ob ich den vorher wirklich mal irgendwie bewusst wahrgenommen habe.
Also ja. Du hast zumindest einen Thread dazu gepostet mit dem Trailer.
Genau. Irgendwann habe ich ihn tatsächlich mal wahrgenommen, aber seitdem wirklich so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass dieser Film existiert. Hört sich nach einer klassischen Geschichte an, die bestimmt auch ganz solide ist, aber interessiert mich persönlich auch jetzt nicht so wirklich inhaltlich. Dementsprechend werde ich den nicht gucken, denke ich mal.
Er war sogar für einen Oscar nominiert, für bestes Kostümdesign.
Okay. Nee, also ich kann mich schon dran erinnern, glaube ich, irgendwie, aber Zemeckis ist halt auch so jetzt, der macht halt auch Sachen, die mich halt gar nicht interessieren. Mm. Ich hatte auch immer vom Trailer her eher so das Gefühl, dass irgendwie so die Romanze oder die Love Story im Vordergrund steht und das interessiert mich dann doppelt nicht.
Ja, das ist nicht deines, aber das ist halt so diese Grundprämisse, um halt diese emotionale Frage dann zu klären, ob er sich da jetzt in eine Spionin verliebt hat oder nicht. Das ist natürlich, ja, geht halt ohne Romanze, ist das schwierig. Nein,
natürlich schwierig, klar. Ja. Gar keine Frage. Mhm. Aber ja. Zumindest scheint er ja solide zu sein. Also genau. Für die, die Interesse haben, dürfen sicherlich gerne einen Blick riskieren. Ja.
Oder wer den klassischen Casablanca per se mag, der kann da durchaus auch mal ein Auge riskieren. Wie gesagt, sind ein paar so Anleihen da und nicht für jedermann, wie es wohl scheint, aber mir hat das sehr gut gefallen, mir hat das Spaß gemacht.
Gut, gut.
Gut.
Dann hast du noch einen zweiten vorbereitet und zwar Sisu.
Genau, auch nochmal Zweiter Weltkrieg, es war so ein bisschen das Thema. Sisu, ein finnischer Film, der auch gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Finnland spielt. Atami, ein durchaus älterer Finne, ist vom Krieg mehr oder weniger angefressen, ist aber ein ehemaliger Elitesoldat, der ja zu seiner aktiven Zeit mehrere hundert russische Soldaten auch mit diversen Guerillataktiken umgebracht hat und sich aber mittlerweile völlig zurückgezogen hat in das finnische Hinterland und da mit seinem Hund und seinem Pferd irgendwo in der Pampa Gold schürft und eines Tages auch auf eine Goldader trifft und das Gold, das ihm da oder das er da findet, aus dem Boden nimmt, auf sein Pferd auflädt und versucht oder das Ganze zur nächsten Bank bringen möchte. Auf dem Weg, wie gesagt, wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg, kommt ihm ein Trupp Nazis entgegen, die gemäß Befehl Finnland verlassen sollen, aber alles, was ihnen da auf dem Weg entgegenkommt, sollen sie niederbrennen und zerstören. Und so wird eben auch Atami aufgehalten. Durch mehr oder weniger Zufall finden sie auch das Gold, das in seinem Pferd in den Satteltaschen ist. Und die Nazis wollen oder bereichern sich eben um das Gold. Atami belässt es aber nicht dabei und macht von nun an Jagd eben auf diesen Trupp von Nazis. Und da ist dann auch alles geboten von Nazis, die auf Minen explodieren oder über Minen explodieren, Minen, die auf Nazis geworfen werden, Nazis, die unter Wasser die Kehle aufgeschnitten wird, um die Luft, die daraus entweicht, zum Atmen zu verwenden. Und noch viele, viele andere kreative Arten, wie man eben Deutschen nieder- und zunichte machen kann. Gesprochen wird nicht allzu viel in dem Film. Die Hauptstory oder das Hauptthema des Films ist einfach Nazis auf kreative Art und Weise niederzumetzeln. Das Ganze ist einfach unglaublich unterhaltsam. Es ist toll eingefangen in dieser düster tristen finnischen Landschaft, in der kaum Bäume oder so stehen, sondern einfach nur diese weite, hügelige Landschaft, wo hinter jeder Kuppe dann wieder neue Gefahren irgendwie lauern. Die Nazis sind einfach solide böse, ohne irgendwelche anderen Hintergedanken. Die haben auch eine Ladung finnischer Frauen entführt, auf ihrem LKW mittransportieren. Auch die sind natürlich daran interessiert, frei zu kommen und auch das führt zum ein oder anderen toten Nazi. Also wie gesagt, die Hauptprämisse ist einfach die Jagd auf diese Nazis, aber das macht einfach unglaublich viel Spaß, da zuzuschauen, wie eben dieser wortkarge Einzelgänger da zu Werke geht und ja, auch welchen Situationen er dabei entkommt und dieses finnische Wort Sisu, das sich ja, oder das titelgebende Wort, das sich auch so schlecht übersetzen lässt, das einfach irgendwie bedeutet, dass man einfach nicht aufgibt, egal wie schlimm die Situation ist, das beweist er auf beste Art und Weise und folgt da einfach seinem Drang, sein Gold von den Nazis wieder zurückzuholen. Wie gesagt, wer Lust hat an solchen ja, actiongeladenen Schlachtplatten, nenne ich es jetzt mal, der ist mit Sisu bestens bedient. Wie gesagt, ich habe mich köstlich mit amüsiert. Der geht nicht allzu lang, 90 Minuten ist genau die richtige Laufzeit. 7 von 10 Punkten und ich werde mir den sicherlich in Zukunft sicher noch das ein oder andere Mal wieder anschauen, weil er einfach höllisch viel Spaß macht und ja, einfach unglaublich unterhaltsam ist.
Jo, ich habe den auch schon gesehen, schon eine Weile her, der ist ja, glaube ich, von 22.
Ja, genau.
Der Regisseur hat davor auch schon Rare Exports und Big Game gemacht, die waren auch eigentlich ganz unterhaltsam für das, was sie geliefert haben, und Sisu, ja, kann ich unterschreiben, ist ein solider Film. Mir hat so ein bisschen, auch wenn es immer irgendwie ganz nett wirkt, wenn man darüber spricht, tatsächlich so ein bisschen der Spaß an den Tötungen gefehlt. Das war
okay.
Ja, so, ich weiß nicht, es war ein bisschen zu ernst irgendwie. Weißt du, was ich meine? So, aber trotzdem ganz gut gemacht.
Ja, er versteht halt irgendwie keinen Spaß oder so. Also das ist halt jetzt nicht so irgendwie,
Das ist halt nicht wie bei Inglourious Basterds, wo du dann irgendwie doch so ein Augenzwinkern noch dabei.
Genau, hast. Oder John Wick wollte ich jetzt gerade sagen, da ist auch immer so ein bisschen so ein Augenzwinkern, wie du sagst, dabei bei diesen ganzen, wenn John Wick eben durch die Gangster geht, und das ist halt bei Sisu irgendwie nicht da. Also der geht da halt stoisch irgendwie zu Werke und.
Ja, was schon auch seinen Reiz hat, tatsächlich, aber ich finde, wenn es gegen Nazis geht, darf es schon ein bisschen so. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ein solider Film, der unterhält.
Definitiv, ja.
Stefan? Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Ja,
Aber jetzt, da bei Netflix ja verfügbar ist, werde ich den mal nachholen. Definitiv. Also irgendwie ist das auch einer. Trailer sah cool aus, dachte ich, jo, klar, gucke ich mir an. Und dann gingen die Monate und Jahre ins Land, so gefühlt. Und jetzt soll es, denke ich, mal wieder dabei sein. Also ich werde mal berichten in einer zukünftigen Ausgabe, aber habe ich mir fest vorgenommen, jetzt endlich da mal zuzugreifen.
Ja, ich glaube, noch ist er nicht verfügbar, aber die Tage soll er, glaube ich, irgendwie kommen, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Meine ich, irgendwie geschrieben zu haben.
Irgendwo hattest du es nämlich erwähnt und da habe ich nämlich auch gedacht, okay, endlich eine Gelegenheit so spontan.
Ab 1.11. erst.
Okay, gut.
Dann. Ich habe mal die 4K-Disc aus Großbritannien besorgt. Sieht auch sehr cool aus.
Ja, von der Landschaft ist das schon ziemlich cool und beeindruckend.
In Deutschland gibt es, glaube ich, auch keine 4K-Disc. Da sind nur auf Blu-ray erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Hat sich irgendwie angeboten, die Tage mal zusammen mit Allied. Darum hatte ich den auch hier. Und ja.
Okay. Noch was Abschließendes zu deinen Reviews?
Nein, das war's von meiner Seite.
Stefan, die Hauptdarstellerin im Film heißt übrigens Sister Anne.
Dankeschön.
Bitteschön. Ja, ich weiß, es ist schwierig zu merken.
Was soll ich sagen?
Nein, alles gut.
Ja, da war er halt hin und her gerissen. Ah, eigentlich ist er ganz hübsch, aber Nonne. Und
ja, genau.
Ja,
dann mache ich weiter. Ich habe mir angeguckt The Childie. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Ist, glaube ich, irgendwie ein alter englischer Name für ein Kind, beziehungsweise für einen Heranwachsenden, und ist ein koreanischer Film von Park Hoon-young, der unter anderem die beiden Witch-Filme gemacht hat und auch New World. Daneben hat er noch irgendwie The Tiger gemacht. Der
und I Saw the Devil, oder?
Und nee.
Täusche ich mich da?
Nein, also ich wüsste nicht, dass er den gemacht hat.
Sehe ich zumindest gerade auf der IMDb.
Weißt du, ehrlich? Das war das nicht, ein anderer?
Das Drehbuch hat er, glaube ich, geschrieben. Ah,
okay. I Saw the Devil. Ja, das ja, kann natürlich das sein. Aber weil gesagt, ja. Regie eigentlich nicht. Ja, auf jeden Fall ein umtriebiger Mann. Und ich muss sagen, alleine rein optisch haben mir seine Filme eigentlich alle gefallen. Und auch so von den Ideen drin steckten, war die alle zumindest gut bis sehr gut anzugucken. Und von daher war ich auch hier auf The Childie neugierig. Ist sein aktuellster Film aus dem Jahr 2023. Worum geht's? Es geht um Marco Han, ist der Sohn eines koreanischen Vaters und einer philippinischen Mutter, die abfällig Copinos genannt werden. Er lebt mit seiner schwerkranken Mutter auf den Philippinen und um Geld für ihre Operationen zu organisieren, schlägt er sich mit illegalen Boxkämpfen durch und das Geld, das er dort gewinnt, versucht er mit Glücksspiel zu vermehren, was natürlich in den meisten Fällen nicht wirklich funktioniert. Daneben versucht er verzweifelt irgendwie rauszufinden, wer sein Vater war und ob der in Korea noch irgendwo lebt. Eines Tages tritt plötzlich ein Koreaner an ihn heran, stellt sich als Anwalt vor und sagt, er vertritt seinen Vater und der ist sehr reich und er möchte ihn gerne nach Südkorea einladen. Ja, Marco ist natürlich erstmal ein bisschen skeptisch, aber auch glücklich und hofft, weil also hört, dass es ein reicher Vater ist, dass das Geld endlich mal fließen könnte für seine Mutter. Er bekommt einen First-Class-Flug nach Südkorea spendiert, sitzt alleine in der ersten Klasse und wird plötzlich von einem sehr zwielichtigen Typen angesprochen, der sich selber als Nobleman vorstellt, der eigentlich ja sehr humorvoll ihm gegenüber auftritt, aber im Endeffekt ihm nur klar macht, dass sein Leben in Gefahr sei. Mehr kann er nicht sagen, weil dann wird er schon der ersten Klasse wieder verwiesen von der Stewardess. Und als sie dann landen, stellt Marco ziemlich schnell fest, okay, sein Leben ist tatsächlich in Gefahr und der Einzige, der ihm tatsächlich helfen kann, ist dieser Nobleman. Ja, so viel zur groben Inhaltsangabe von der Childie. Er heißt im Untertitel Chase of Madness und das ist tatsächlich im Großen und Ganzen, wer die anderen Filme kennt oder ein bisschen eine Ahnung hat von Park Hoon-young, wird schnell feststellen, auch hier solide, gute Action, gut inszeniert. Die Geschichte ist ein bisschen, ja, Hit and Miss, aber zweckdienlich, wie es so schön heißt, sagen wir mal so. Optisch einfach, ja, toll anzugucken. Humorvoll, aber nicht zu extrem und mit jetzt nicht einer wirklich überraschenden Auflösung, aber schon eine, die man jetzt nicht direkt von Anfang an kommen sieht. Sehr lustig ist auch im Endeffekt, dass es eine in fast alle 5 Minuten irgendwie Mercedes gelobt wird, weil der Nobleman in Mercedes fährt und für ihn das beste Auto überhaupt ist und also Product Placement at its best. Aber es passt irgendwie in den Film. Wer so Filme mag, Brainless Action mit einer leicht humorigen Note, guten Darstellern und toller Optik, dem kann ich der Childie auf jeden Fall ans Herz legen. Von der Wertung würde ich sagen, eine solide 7/10 oder 3,5/5. Und ja, gucken, wer sich für koreanisches Kino interessiert. Ich nehme an, Wolfgang, du hast ihn schon auf deine Liste gepackt.
Ja, ich muss mal schauen, wo ich den herbekomme. Prime kostet er aktuell Geld. Da hast du geliehen, oder?
Ich hatte ihn für die 99 Cent. Ja, okay. Genau, da hatte ich zugeschlagen. Ja. Das finde ich immer einen guten Preis. Da kann man auch mal Sachen ausprobieren. Als ich gesehen habe, okay, Regisseur kenne ich, das jetzt kein Problem.
Ich habe The Tiger noch ungesehen im Regal stehen hier.
Ja, der ist auch gut. Also wie gesagt, ich mag seine visuelle Arbeit. Sieht eigentlich immer alles ziemlich gut aus bei ihm. Von daher, wie gesagt, die beiden Witch-Filme kann man drüber streiten. Die sind jetzt inhaltlich jetzt auch nicht so, aber auch die machen einfach Spaß. Die sind so überdreht und die Action ist gut. Also von daher.
Soll da nicht ein dritter Teil auch kommen, oder?
Eigentlich ja, ich meinte auch, aber ich habe jetzt nur nichts Neues davon gelesen. Ah. Er hat in der Zwischenzeit, habe ich auch angeguckt, gibt es auf Disney Plus The Tyrant gedreht. Das ist eine kurze Miniserie, die in diesem The Witch-Universum spielt.
Ah, okay.
Kann ich auch empfehlen. Ist auch solide, gute Action, ziemlich blutig. Also definitiv auch ein Blick wert. Aber wie gesagt, dritter Teil habe ich nichts irgendwie.
Ja, ich habe die ersten beiden noch nicht angeschaut, weil ich immer gedacht habe, es kommt noch ein dritter und ich schaue mir die dann.
Ich hatte, meine ich, auch mal was drüber gelesen, dass das irgendwie eine Trilogie sein soll, wobei es sowieso schon irgendwie der erste und dann der zweite ist eigentlich ein Prequel zum ersten.
Mhm.
Also, und wie das Ganze dann einen Abschluss finden soll oder wird, keine Ahnung.
Mal schauen. Ja, in dem Fall habe ich tatsächlich auch gewartet, weil ich auch dachte, es soll irgendwie eine Trilogie werden. Die Trailer fand ich ganz cool immer.
Ja.
Aber dachte auch so, dann warte ich auf den dritten und gucke alles in einem Abwasch. Aber wenn das jetzt irgendwie doch unsicher ist oder auch jedenfalls noch nichts am Horizont auftauchen könnte in nächster Zeit, dann werde ich mir wahrscheinlich doch mal die ersten beiden angucken. Weil wie gesagt, Trailer sahen cool aus.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob Childie was für mich ist, klang jetzt nicht ganz so nach meinem Fahrwasser, aber
ja, die Witch ist schwierig. Also, von der Action her ja, also so insgesamt, auch von der Optik wahrscheinlich. Ich denke mal, Story und so den, das über. Also es ist nicht zu überdreht, muss man sagen. Also es ist jetzt nichts, wo so dieses, was du eigentlich nicht magst. Ich fand es schon noch angenehm, sagen wir jetzt mal so beim Gucken.
Okay.
Es ist halt eher so ein von dem, diesem Nobleman, diesem Typi, der hat halt immer so eine, so eine süffisante Art und so ein bisschen von oben herab so. Aber es passt zu der Rolle, also von daher. Ja, kann. Ja, aber es kann halt gefallen oder nicht, das weiß ich nicht. Wie gesagt, nachdem jetzt The Tyrant gerade jetzt von 2024 auch veröffentlicht wurde, kann jetzt natürlich vielleicht nächstes, übernächstes Jahr dann erst Teil 3 vielleicht kommen von. Mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Ich habe also kein Release-Datum oder ähnliches.
Ja, bei meinem Auge. Aber wie gesagt, also so Witch, die beiden Filme würde ich mir dann wahrscheinlich eher angucken.
Ja. Wie gesagt, ist jetzt kein Weltklasse-Kino in dem Sinne oder so, aber definitiv unterhaltsam. Wobei ich, glaube ich, den ersten, also den regulär ersten, tatsächlich ein bisschen besser fand als das Prequel dann.
Okay.
Aber beide trotzdem schön blutig, gut unterhaltsam. Ich glaube, zumindest dieses Prequel, also der eigentliche zweite, ist sogar im Prime aktuell enthalten.
Okay.
Und der erste auch, beide.
Ja, wie gesagt, ich hatte halt bewusst gewartet, aber jetzt, okay, warum nicht, dann kann man das.
Also sind beide da, also von daher, wenn man es dann schon hat, könnte man es vielleicht gucken. Wobei ich nicht weiß vom Ton her, ob Originalton enthalten ist.
Ja, okay.
Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig.
Ich kann Eyes of the Devil noch empfehlen.
Auch wenn er den nicht gedreht hat.
Nee, wenn er da hat er nur das Drehbuch geschrieben. Regie hat Kim Ji-won geführt, der auch The Good, The Bad, The Weird oder Tale of Two Sisters und Bittersweet Life hat der gedreht. Oder
der auch, mit Arnie Salas. Ja, der auch ziemlich gut ist und sehr gute Filme gemacht hat. Ja, also scheint die beiden gut zusammenzuarbeiten. So viel zu meiner Review von The Childie. Chase of Madness. Und wenn es nichts weiter gibt, würde ich sagen, kommen wir zu unserer Hauptreview. The Fall Guy. Und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
Genau. The Fall Guy ist die lose Kinoversion einer alten Fernsehserie aus den 80ern. Damals hieß sie Ein Colt für alle Fälle. Dementsprechend heißt auch in The Fall Guy der Hauptdarsteller Colt Sievers, gespielt wird er hier von Ryan Gosling. Er ist ein Stuntman. Und ist am Anfang des Films gerade bei einem Projekt mittendrin in seinem Stuntgeschäft, hat eine Beziehung oder eine Liebesgeschichte mit der Kamerafrau Jodie angefangen, gespielt wird sie von Emily Blunt. Und er ist der Stamm Colt, Quatsch, der Stamm Stuntman, Body-Double in dem Sinne für Tom Ryder, einem etwas arroganten Hollywood-Star. Aaron Taylor-Johnson spielt ihn. Auf jeden Fall gleich am Anfang des Films geht ein Stunt schief. Er wird am Rücken verletzt dabei und zieht sich daraufhin aus der Szene zurück. Auch Jodie schließt er dadurch aus und ja, bleibt einfach unter sich, ganz woanders. Jodie macht derweil Karriere und bekommt auch die Möglichkeit, bei einer großen Produktion Regie zu führen. Das kriegt er so alles gar nicht mit. Er konzentriert sich darauf, erstmal wieder gesund zu sein, verdient sich sein Geld als Fahrer bzw. als Valet-Fahrer für ein Etablissement, ein Restaurant war das, glaube ich. Er ist nicht ganz glücklich dabei, aber er ist halt auch nicht wieder hundertprozentig fit und sein Selbstwertgefühl ist dadurch natürlich auch angekratzt. Eines Abends oder eines Tages kriegt er einen Anruf von der Produzentin Gail Meyer, die mit ihr hat er schon früher mal zusammengearbeitet, weil sie auch den Tom Ryder betreut und sie bittet ihn halt nachdrücklich darum, doch schnellstmöglich nach Australien zu kommen und dort wieder als Stuntman tätig zu werden für einen großen Film, der nennt sich Metal Storm, ein Science-Fiction-Film, Big-Budget-Version. Und Gail bittet ihn halt drum und der Anreiz ist halt, ne, Jodie führt Regie, das ist ihr erstes großes Projekt und die braucht ihn und hat persönlich um ihn gebeten. Und ja, gut, naja, vor dem Gedanke oder beziehungsweise vor der Situation, lässt er sich nicht zweimal bitten sozusagen, steigt in den Flieger, fliegt nach Sydney und stellt da aber relativ schnell fest, dass er nicht wirklich persönlich angefordert wurde, sondern es existiert die Situation, dass Tom Ryder verschwunden ist und das unter dubiosen Umständen. Er war wohl in irgendwelchen finsteren Machenschaften verstrickt und man bittet ihn jetzt als Double tätig zu werden bei dem Film, was auch gut funktioniert. Und gleich beim ersten Stunt macht er einen sehr großen Eindruck. Aber Jodie weiß halt nicht, dass er das war, bis er denn aus dem Stuntwagen aussteigt. Daraufhin, ja, schwappen die Gefühle so ein bisschen über. Sie ist angepisst, dass er sie ausgeschlossen hat. Er liebt sie natürlich immer noch. Tief drin hat sie natürlich auch Gefühle für ihn, will es aber nicht so offen zugeben. Und das führt zu einem romantischen Aspekt des Ganzen, während er ihr aber auch nicht sagen darf, dass Tom eigentlich, also der Star ihres Films, verschwunden ist. Und er geht der Sache nach und erlebt verschiedene Abenteuer, sage ich mal. Er gerät mit einer Co-Star von Tom oder seiner Freundin aneinander, gespielt wird sie von Theresa Palmer. Es stellt sich relativ schnell heraus, dass er tatsächlich auch in wirklich illegale Machenschaften verstrickt sind, in der Unterweltszene so ein bisschen. Und auch da wird es sehr schnell brenzlig für ihn. Der Film muss gerettet werden, Tom muss gefunden werden. Und es ist eine Action-Rom-Com, wo natürlich auch die Beziehung der beiden, wie erwähnt, im Vordergrund steht, während drumherum viel Action passiert und das Ganze halt auch in dem Stunt-Milieu angesiedelt ist. So viel zur Inhaltsangabe, würde ich jetzt spontan einfach sagen.
Danke dir. Und Wolfgang, ein Film für dich, oder?
Ja, jein, im Großen und Ganzen schon. Also das kann man durchaus so sagen. Es ist, wie Stefan schon gesagt hat, so eine Action-Rom-Com. Es gibt halt einfach so viele coole Stunts, die in dem Film zu sehen sind. Es ist ja eigentlich, und da kommt jetzt dann vermutlich auch so ein bisschen der Hintergrund von Regisseur David Leitch, ich weiß nicht, wie man ausspricht, mit rein, der auch als Stuntman angefangen hat und dann sich da irgendwie hochgearbeitet hat, dann mit einem kleinen Film namens John Wick relativ viel Erfolg hatte und dann auch den ein oder anderen Film danach, wie Atomic Blonde oder so, noch gedreht hat, der einfach aus diesem Milieu kommt und da ja irgendwie mit dieser Fall Guy eben auch seine Liebeserklärung an diese Stunt-Leute irgendwie auf die Leinwand gebracht hat. Und ich fand, das springt auch irgendwie über auf den Zuschauer. Es ist einfach schön und toll anzuschauen. Es ist spektakulär. Die Handlung ist jetzt nicht besonders tiefgründig. Die ist einfach mehr oder weniger dazu da, um die Stunts aneinander zu reihen. Ich fand auch, dass Emily Blunt in der zweiten Hälfte des Films auch ein bisschen so in den Hintergrund rückt, weil, wie gesagt, eher so ein bisschen die Stunts dann auch im Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz machen Ryan Gosling und Emily Blunt ihren Part beide sehr gut, sind sehr sympathisch meines Erachtens miteinander und funktioniert toll. Ich muss gestehen, ich habe den Extended Cut gesehen, der geht 146 Minuten. Der ist dann auch ein bisschen zu lang. Also da ist die Kinoversion dann mit 126 Minuten vielleicht auch die bessere Wahl. Aber man will ja nichts verpassen. Darum habe ich mir den Extended Cut angesehen. Wie gesagt, der ist dann durchaus ein bisschen oder fordert da ein bisschen Sitzfleisch. Aber ich hatte meinen Spaß mit dem Film, auch so die Kleinigkeiten wie der Hund, der Französisch spricht oder so. Das ist einfach irgendwie ganz, ganz witzig gewesen.
Greif einfach mal den Sachen mit der Lauflänge an. Ich habe den normalen Cut gesehen. Also ich habe den bei der 99-Cent-Aktion geliehen bei Amazon und da war, glaube ich, nur der normale Cut zur Verfügung.
Ich glaube auch, ja.
Ja. Ich mochte den Film auch. Ich fand ihn unterhaltsam, aber ich muss auch sagen, selbst der 126-Minuten-Cut oder der knapp zweistündige Cut war mir ein Ticken zu lang. Mhm. Das hat man da auch schon gemerkt, wo ich auch dachte, ja, okay, den hätte man ein bisschen trimmen können. Deswegen glaube ich, das Gefühl hätte sich dann nur verstärkt, hätte ich nochmal 20 Minuten draufgelegt. Nichtsdestotrotz, habe ich ja gerade schon erwähnt, fand ich den unterhaltsam, den Film. Ich weiß nicht, ich habe nicht ganz den Eindruck, so wie du gehabt, dass die Stunts mehr denn irgendwann in den Vordergrund gerückt sind, sondern ich hatte eigentlich immer das Gefühl, eigentlich ist es eine Liebesgeschichte, die Stunts fügen sich aber da gut rein. Also ich fand es relativ ausgeglichen. Die Stunts waren cool, definitiv. Ich fand es auch sehr schön, dass im ersten Teil des Abspanns die nochmal gezeigt wurden, wie sie gemacht wurden. Sie haben nur auch in dem Film so, was mir in letzter Zeit häufiger auffällt, haben man so das Gefühl, durch die Farbfilter, durch den Look und ähnliches, dass es nicht ganz so handgemacht wirkt, wie es eigentlich war. Und das fiel mir in den letzten Fast and the Furious Filmen wieder auf, wo ich auch dachte, es sieht alles so künstlich aus. Und dann sieht man Making of und stellt fest, okay, das meiste davon war tatsächlich practical. Hier ging es mir teilweise auch so, zum Beispiel die Szene, wo er so quasi da am Surfen war auf der Sydney Harbour Bridge und die Funken so sprühten, dachte ich, ja, das sind bestimmt irgendwie CGI-Funken. Dann sieht man im Making-of, es sind tatsächlich Funken da beim Dreh schon gewesen, wo ich dachte, okay, es wirkt jetzt so. Nichtsdestotrotz, coole Stunts, auf jeden Fall. Ansonsten war es eine Rom-Com mit Action und das kann man mögen und ich mochte es in dem Fall auch, dank der sympathischen zwei Leads. Aber ich kann mir auch jemanden vorstellen, der da so ein bisschen von abgeturnt ist und mehr so die Action-Komponente gern gehabt hätte. Zumal es natürlich auch eine FSK-12-Geschichte war und es nicht so düster ist, wie man es theoretisch hätte machen können und wie es manchmal so ein bisschen angedeutet wurde. Auch allein schon mit dem Unfall am Anfang und mit der Unterwelt und so. Diese Lockerheit mochte ich aber irgendwie auch an dem Film, dass er gesagt hat, Stichwort Einhorn und sowas. Ja. Und Das fand ich eigentlich ganz nett. Also nett ist so ein Begriff für diesen Film irgendwie. Aber ich lasse mal Andreas erstmal einsteigen in die Diskussion.
Ja, du hast eigentlich schon alles angesprochen, was mir nicht gefallen hat. Ja. Tatsächlich, dass es halt mehr Rom-Com ist. Die Chemie der beiden ist sehr gut. Das kann ich unterschreiben. Mir ging es ähnlich wie dir, auch ich hatte das Gefühl so, dass es, ja nicht, dass die zu überhand nahmen, die Action-Sequenzen, sondern dass das halt schon in diesem normalen Fluss der Geschichte da ganz gut untergebracht war und ja auch durch das, dass das der zweite Teil ja hauptsächlich an diesem Filmset spielt und ja eigentlich auch viel sozusagen ja auch eigentlich Filmstunts im Film sind, passte das eigentlich ganz gut. Auch mir ging es so, dass mir das alles ein bisschen zu glatt aussah, auch nicht nur von der Optik her, sondern es wirkte auch einfach alles so glatt, in Anführungsstrichen. Und als jemand, der damals ein Colt für alle Fälle oder eben Fall Guy, wie er ja im Original hieß, auch als Serie gerne geguckt hat, auch wenn man es heute wahrscheinlich stinkend langweilig finden wird, mir fehlte so ein bisschen die Hommage an diese alten Serie. Und nur weil die dann zum Schluss da auftauchten, weil eigentlich hatte das überhaupt nichts mit Colt Seavers zu tun, wenn man genau genommen wird, sondern halt allgemein mit Stuntman. Und das fand ich ein bisschen schade. So, ne? Also da hätte ich mir schon, ich weiß nicht, so das ein oder andere kleine Verbeugung oder so mehr gewünscht in die Richtung. Und das fehlt ja also, komplett.
Ich habe nicht viel Colt für alle Fälle geguckt. Ich habe auch ein paar Folgen gesehen oder so, aber das war ja eher so ein Kopfgeldjäger-Story auch immer.
Genau,
oder?
Ja.
Ist da halt irgendwie komplett außen vor jetzt in dem Film.
Genau, das stimmt. Also ja, und ich gebe dir recht. Also ich habe auch damals irgendwie natürlich ab und an meine Folge geguckt, absolut. Ich glaube auch, würde ich die heute gucken, würde ich auch denken, okay.
Ja, das ist wie das ist wahrscheinlich wie mit allen Serien aus der Zeit. Das ist halt deine Kindheitserinnerung oder Jugenderinnerung. Richtig. Und da hat man so ein warmes Gefühl, sage ich jetzt mal, wenn man an die denkt, weil man die halt im Nachmittagsprogramm im ZDF oder sonst wo gesehen hat, weil es gab ja nichts anderes. Also von daher, hat man da halt
genau, so
diesen verklärten Blick.
Ja, das ist richtig. Also dementsprechend, war eine absolute Reimagining, Neuinterpretation der Geschichte. Klar gab es den Pickup-Truck, der von den Farben hier ein moderner Pickup-Truck war. Ja. Der hat auch mal einen Sprung hingelegt und sowas. Aber das ist schon richtig. Also viel konnte ich da auch nicht erkennen. Ich fand den Auftritt der beiden Altstars ein bisschen gruselig.
Ja, definitiv, weil die auch beide extrem operiert aussahen.
Ja,
so richtig. Und auch, das wirkt ja auch sehr gestelzt und halt so, okay, wir müssen sie halt mit reinnehmen, weil es ist halt Colt Seavers und so.
Ja. Und immerhin dann, haben sie es im Abspann vergraben.
Genau, und trotzdem fehlte Howie einfach auch. Ne?
Ja,
wenn ich schon irgendwie dann alle drei und nicht nur zwei irgendwie. Ich weiß nicht, warum er fehlte oder. Aber egal.
Ich weiß auch gar nicht, ob der. Das klingt blöd, aber lebt der noch oder so?
Ich glaube,
ist mir natürlich auch aufgefallen, dass der irgendwie fehlt.
Ich hätte auch irgendwas gelesen, dass er dabei war, aber es die irgendwie die Szene rausgeschnitten hätten oder so.
Okay.
Aber mir ist es jetzt im längeren Cut zumindest auch nicht aufgefallen. Also ich auch nur, dass im Abspann die beiden eben aufgetaucht sind und nicht viel reden konnten, weil ja das Gesicht irgendwie voller Botox ist oder so.
Ja. Nee, aber so, also wie gesagt, auch jetzt völlig unabhängig der alten Serie und so, war es einfach eine glatte, unterhaltsame irgendwo Hollywood-Produktion. Und man merkte einfach, dass die waren mit Spaß dabei, die Schauspieler, hätte ich fast gesagt. Die Chemie der beiden Leads passte. Auch so Hannah Waddington als Produzentin Gail Myers hatte wohl Spaß an ihrer überzogenen Produzentenrolle. Selbst Aaron Taylor Johnson war in Ordnung. Klar ist er jetzt kein toller Schauspieler, aber er hat halt auch so dieses arschige Hollywood
Das war halt auch so
irgendwie
so
gespielt.
Genau, das war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist jetzt Tom Cruise als wie hieß er im Film, Tom Ryder oder so, sondern es ist halt so eine Mischung, Karikatur aus so ein paar Hollywood-Stars, wo man sich durchaus dann sich halt auch das Ganze schon zusammen reimen kann und sicherlich nicht alles, aber so von der Grundhaltung oder so ist bestimmt nicht alles aus den Fingern gesogen. Also da ist bestimmt auch ein ordentliches Fünkchen Wahrheit mit dabei.
Ja, da sind auch so nette Fünkchen Wahrheiten drin, so zum Beispiel diese Szene, wo er fragt, gibt es denn eigentlich inzwischen Oscars für Stunt-Leute? Und er sagt, nee, gibt es immer noch nicht. Die Diskussion ist ja auch in letzter Zeit immer wieder so ein bisschen aufgeploppt, auch gerade durch die Macher von John Wick. Und dementsprechend, es passt, es ist jetzt es ist kein tiefgehender Einblick ins Stuntgeschäft, aber man hat durchaus das Gefühl gekriegt, einfach für was so auch dahinter steckt, einfach auch im Personal und wie das so gemacht wird.
Das fand ich eigentlich ganz nett. Also deswegen, darstellerisch fand ich es wirklich auch in Ordnung. Ich hätte gern ein bisschen mehr Theresa Palmer gesehen, einfach weil ich sie mag. Ich fand es ganz lustig, dass sie, wie heißt er noch, Metal Storm so ein bisschen als Dune-Verschnitt irgendwie angereichert haben. Bis hin zu diesem, vom Score her, dieses Gesangliche, was auch im Dune-Trailer immer wieder kam.
Ja, die braune Farbpalette.
Die braune Farbpalette und ein bestimmter Darsteller auch, ohne das zu spoilern. Deswegen, ich fand es ganz nett. Ich fand auch den Soundtrack ganz nett. Die Taylor Swift-Szene war großartig, fand ich. Den DJ Khaled Needle Drop fand ich viel zu aufdringlich. Aber sonst die Oldies da gespielt, die da gespielt wurden, fand ich auch ganz nett. Also wie gesagt, es ist halt kein Film, der mich irgendwie umgehauen hat. Ich mag Sydney einfach als Stadt. Da haben sie auch, glaube ich, ihr Geld wert gekriegt, indem sie an den größten Wahrzeichen schön prominent drehen durften. Es war in Ordnung. Was mich jetzt einfach mal diskussionstechnisch mit euch interessieren würde, wo der Film doch so viel Wert drauf legt, auf so das Handgemachte und so. Wie war das für euch, die Drogensequenz mit den entsprechenden Effekten? Ablenken nicht passend oder im Kontext in Ordnung?
Ich muss gestehen, ich fand die witzig zum Anschauen mit dem Einhorn, das dann ja auch immer wieder aufgetaucht ist, die nächsten paar Minuten oder so. Und auch diese, ich fand es einfach auch cool gemacht. Auch er hat ja diesen neonfarbenen Anzug an, der dann immer so ein bisschen leuchtet in dieser Disco-Szene und so. Fand ich eigentlich ganz okay und nimmt meines Erachtens auch nicht so viel, weil echt gemachte Stunts ist ja das eine und das andere ist dann halt so ein bisschen nochmal diese ganze Greenscreen-Thematik und ohne die heute kein Film mehr auskommt oder auch kein Nicht-Action-Film mehr irgendwie auf die Leinwand kommt, da sieht man es halt dann nicht zwangsläufig, weil man da halt keine Raumschiffe durch das Bild fliegen sieht, sondern keine Ahnung, wenn es halt irgendein Period-Piece ist, wo dann halt die modernen Mülleimer aus der Straße wegretuschiert werden oder was weiß ich. Also fand ich jetzt nicht störend und hat mich jetzt auch nicht irgendwie negativ aus dem Film gerissen oder so, dass ich sagen würde, ja, jetzt machen sie dann einen Film, der auf die echte Handarbeit so viel Wert legt und dann haben sie dann doch irgendwie diese ganzen visuellen Effekte doch noch mit dabei. Also ich glaube, ohne das geht es halt heutzutage auch einfach nicht mehr oder es ist einfach nicht realistisch, dass es nochmal anders werden wird.
Mich hat es jetzt auch nicht wirklich gestört. Es ist ja okay umgesetzt, war jetzt nicht irgendwie zu, also ja, es passte in den Film schon trotzdem irgendwie rein und es ist halt auch ein Teil, wie Wolfgang ja auch schon sagt, des aktuellen Filmemachens in dem Sinne. Und auch das gehört wahrscheinlich auch, trotzdem dann viel mit CGI und sonstigem gemacht wird, auch zu einer Arbeit von einem Stuntman wahrscheinlich da auch die ein oder andere Szene auch vor einem Greenscreen wahrscheinlich zu drehen und so. Deswegen fand ich das auch okay.
Ja, alles gut. Es war halt nur so stilistisch, hob die sich so
raus
einfach.
Ja.
Was ja auch bewusst war, weil es ein Drogentrip war.
Natürlich,
also mich hat es auch nicht groß gestört. Ja. Wie gesagt, ich fand das echte Einhorn auch irgendwie ganz cool, dass es dann auch später nochmal auftauchte und so.
Ja.
Und auch den Humor mochte ich. Also der war jetzt nicht zu albern, nicht zu platt irgendwo.
Zum Glück kein anderer Deadpool oder so.
Genau, nicht sowas, richtig.
Ja. Der Hund war ganz witzig noch, der französisch sprechende.
Den kann ich mich nicht erinnern. Kann sein, dass der vielleicht einen längeren Cut
drin war.
Nee, der war auch immer
auch,
das war der, also der die Eier gebissen hat. Immer.
Ja, in der Containerszene, ja.
Da hat er gesprochen? Ja.
Die Kommandos muss man immer auf Französisch
geben. Ach so, jetzt verstehe ich. Also du meinst nicht, dass der Hund gesprochen
hat? Nein, der Hund hat nicht gesprochen.
Der Hund hat das lange Kommandos nur mal, wo hat denn der Hund gesprochen? Nee.
der hat seine Kommandos nur mal auf
das stimmt. Aber deswegen war ich gerade so irritiert. Ja. Ich dachte, wann hat denn der Hund gesprochen?
Nee. Okay. So viel Drogen gab es da nicht im Film.
Ja, war da noch eine Drogenszene?
Ja, nee.
Gut. Nee, Ja, aber wie gesagt, für mich war es tatsächlich auch, wie Stefan es schon angesprochen hat, ein bisschen zu viel Romcom, auch wenn die Chemie der beiden gepasst hat, aber es ist und bleibt nicht mein Genre. Und von daher, ja, okay.
Was ich ein bisschen schade fand, jetzt vielleicht so also was jetzt nicht weniger an dem Film liegt, sondern eher so ein bisschen dann an Marketing und wie viel Erfolg er gehabt hat, dass halt irgendwie so ein Film, der, wie ich jetzt vorhin schon gesagt, so ein bisschen diese Liebeserklärung eben auch an diese Stunt-Leute ist und das so ein bisschen halt feiert und hervorhebt, dass er halt leider dann in den Kinokassen, wieso auch immer, durchaus ja, ziemlich abgeschmiert ist oder so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, seine Produktionskosten hat er irgendwie eingespielt oder so, aber ein großer Erfolg war es, glaube ich, nicht. Und das ist fand ich irgendwie schade, weil der Film an sich eigentlich ganz unterhaltsam und eigentlich ganz viel Spaß macht. Er ist halt nicht so dieses große düstere Erzählkino, wie es jetzt meineswegen Dune ist, oder halt auch nicht so dieses MCU, wo alles aufeinander aufbaut, sondern es ist halt einfach so ein ja schöner Sommer-Blockbuster, wäre es irgendwie gewesen. Blockbuster war es ja dann leider nicht, aber halt ja irgendwie so ein ganz solide erzählter Film, dem der große Erfolg dann aber irgendwie nicht beschieden war.
Mich hat es auch gewundert, dass er nicht so erfolgreich lief, weil ich fand, die Trailer waren unterhaltsam. Die hatten mich ja auch angesprochen. Und Ryan Gosling war gerade sowieso durch Barbie in aller Munde. Und Emily Blunt mag man ja eh grundsätzlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn sie nicht so der große Publikumsmagnet ist. Und dazu noch ein bisschen Action, exotische Kulissen in Anführungsstrichen, weil Australien und so war ja auch in den Trailer immer groß zu sehen. Hatte mich eigentlich auch gewundert, warum der nicht wirklich so gut lief. Und auch so nach dem Film würde ich auch sagen, es ist eigentlich so ein klassisches Mainstream-Produkt, was eigentlich gut laufen müsste. Und ja, kann ich mir auch nicht so ganz erklären, warum er jetzt nicht so erfolgreich lief. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber
Ja, manchmal ist es so, wenn es so
ja.
alles vorhersehbar wäre, ne, würden sie ja alle immer nur Gewinn machen, aber so ist es nicht. Und von daher, vielleicht, ja, also falscher Zeitpunkt, keine Ahnung, vielleicht wollten die Leute Ryan Gosling da tatsächlich nicht in der Rolle sehen. Ich sag mal, von den Jungen kennt Colt Sievers sowieso
Ja,
keiner, ne,
das stimmt.
die machen sich vielleicht auch gar nichts aus, in dem Sinne Stuntman, ob das jetzt einer ist oder ob das CGI ist. Da ändert sich ja auch viel. Deswegen schwierig.
Ja, also ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Bullet Train lief recht erfolgreich. Das war ja der Film, oder einigermaßen erfolgreich. Das war ja der Film davor von dem Regisseur.
Ja.
Ja.
Aber so mega erfolgreich war der auch nicht,
Nee,
oder?
mega fair, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Aber ja, wie gesagt, ne, ist manchmal scheinbar so. Wie gesagt, ich
Also
fand den in
Bullet
Ordnung.
Train hat 85 Millionen wohl gekostet und hat 240 Millionen eingespielt.
Ja, ist halt
Und
andersrum sozusagen, ne? Der war halt nicht so teuer.
genau, und Fall Guy hat halt schon 125 Millionen gekostet und hat aber halt nur 181 Millionen eingespielt.
Okay.
Also ja, da ist dann die Spanne nicht ganz so groß.
Tja. Ah. Bullet Train habe ich bis heute auch noch nicht gesehen, weil mich schreckt das Finale ab, wo ich immer nur gehört habe,
Ja,
viel zu furchtbares CGI.
das ist leider so ein bisschen
Ja.
ruiniert den Film so ein bisschen, weil er eigentlich auch ganz unterhaltsam ist. Also
Ja.
spaßig und
Ja.
ich mochte auch Brad Pitt da in dieser.
Ja, aber kann ihn
In
gucken.
dieser,
Also der ist
ja.
jetzt nicht, keine Ahnung. Er ist solide. Ist halt
Ja.
auch so ein klassischer 0815 Actionfilm.
Ja, eben. Also deswegen, und weil ich das immer vom Ende ständig gehört habe und im Trailer oder irgendwo sah man es ja auch schon ein bisschen, habe ich den bisher eigentlich auch gemieden irgendwie. Also auch vielleicht eines Tages mal. Aber da hat mich per se einfach der hier mehr interessiert, wenn man die jetzt so beide nebeneinander gestellt hätte. hätte ich definitiv zu dem hier gegriffen. Und ja, wie gesagt, also ich fand ihn unterhaltsam. Weiß es nicht, wie der Lang-Cut auf mich gewirkt hätte, weil, wie gesagt, eine Viertelstunde hätte man meines Erachtens auch hier schon rausschneiden können.
Ja,
oder einfach ein bisschen straffen können.
Ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht gebraucht, den Lang-Cut.
Ja,
also dementsprechend. Ich glaube, das war nur, ich weiß gar nicht, ob sie den initial geplant hatten, aber bei der Vermarktung von der Blu-ray oder 4K-Disc war das ja dann ein relativ prominentes Thema, dann, dass es den Extended Cut eben gibt. Das kann vielleicht nochmal so ein Gimmick gewesen sein, um die Verkäufe anzukurbeln. Aber wie gesagt, ich fand den mit 146 Minuten war dann auch definitiv zu lang. Und wenn ihr schon sagt, dann, dass auch die 126 Minuten schon gekürzt werden hätten können, ja. Ich muss gestehen, ich habe mich nie gelangweilt beim Film schauen, aber ich habe es mal gedacht, ja, okay, geht halt schon eine Zeit lang.
Ja, ja gut, diese Extended Cuts gibt es ja immer wieder, wo noch was reingeschnitten wird. Manchmal ist es ja ganz okay, wenn man denkt, okay, vielleicht ein bisschen mehr Handlung, die ein bisschen Background noch liefert zu bestimmten Sachen, wo man sagt, so der Kinocut war da vielleicht ein bisschen zu oberflächlich. Ja. Aber hier, wie gesagt, hätte ich es, also so vom Gefühl her, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gebraucht.
Ich habe zufällig die Tage auch über das Thema was gelesen, dass es halt früher in den 70er und 80er Jahren dann durchaus auch gang und gäbe war, dass man einen Kinofilm halt auch nochmal parallel eine TV-Fassung gedreht hat, die man dann halt zweigeteilt an zwei Abenden irgendwie im Fernsehen nochmal zeigen konnte und da halt auch irgendwie nochmal abstrus viel Handlung irgendwie mit reingepackt hat oder so. Jetzt, ich glaube, von Superman 2 gibt es, glaube ich, auch so einen Cut, der extrem lang ist und von deutscher Sicht das Boot gibt es ja auch diese TV-Fassung und die Filmversion und lauter so Sachen.
Ja. Okay, das war der Fall Guy. Gibt es noch was Abschließendes von euch? Oder?
Nö, glaub nicht. Okay. Abschließend kannst du meine Wertung kriegen.
Wenn du mir die geben willst, dann.
Wenn wir schon so weit sind, sollst du sie haben.
Weiß ich nicht. Deswegen hatte ich ja gefragt, ob es noch was gibt. Keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt, die Filme von Lynch sind okay, aber ist jetzt nichts dabei, was mich direkt vom Hocker haut. Keine Ahnung, was jetzt da als nächstes von ihm kommt. Aber ja, mein Atomic Blonde war okay auch. Den fand ich bis jetzt. Der
hat den Berlin-Bonus bei dir, oder?
Der hat den Berlin-Bonus bei mir und der war halt noch, wie soll ich sagen, einigermaßen ernst in dem Sinne und nicht so ein, Deadpool-Fan werde ich sowieso nie und Bullet Train war okay. Und jetzt halt der Vollgeil. Aber, Stefan, bitte deine Wertung.
Gute 6 von 10.
Okay.
Wolfgang? Ich bin bei einer 7 von 10.
Okay. Und ich bin bei einer knappen 5 von 10.
5 von 10 hätte ich fast erwartet bei dir. Knapp nicht, aber okay, gut.
Ja, nee, war mir dann einfach...
Zu viel Rom-Com.
Ja, definitiv. Okay. Und auch, wie gesagt, halt auch dieses fehlende, wenn ich schon Colt Sievers dann nehme und die Namen verwende und alles, irgendwie da nur so lieblos die beiden da am Ende hinzuklatschen, das hat dann das knapp ergeben.
Ja, wie gesagt, ich hätte nicht größere Rollen von denen.
Nein, das nicht, aber man kann ja eine
Hommage oder
so ein kleines, eine Verbeugung auch irgendwie anders machen, weißt du, so.
Ja.
Es ist ja, glaube ich, zum Beispiel in dem Vorspann, kann meine ich mich zu erinnern, in diesem, gerade mit diesem Pickup, so, dass der irgendwo so drüber fährt, das ist so eine klassische Szene, einfach die nachzustellen zum Beispiel oder so, halt eins zu eins, also im Film selber oder so auch.
Was ja aber im Film auch drin, ich weiß jetzt nicht, ob das nur im Extended Cut oder ob das auch in der normalen Fassung drin war, bei dieser Verfolgungsjagd durch die Stadt, da fährt er ja auch irgendwann mal mit dem Jeep los, wie er diesen Mülllaster quasi verfolgt und da sieht man es auch irgendwie mal schön, wie er so auf so eine Rampe zufahrt, die so ganz offensichtlich halt in die Straße gebaut wurde, dass er halt da drüber springen kann und diesen Stunt machen kann.
Ja.
Also das ist dann vielleicht auch so eine kleine Verbeugung, weil das kennt man ja aus diesen Serien. Also ich war nicht so der große Colt Sievers-Fan, bei mir war es dann eher das A-Team, wo halt auch immer dann, wo du am Straßenrand gesehen hast, wo der Busch ist und die Rampe dann dahinter, wo sie dann halt ihre Rolle mit dem Auto machen können oder so.
Ja. Nee, also von daher. Aber gut, das ist ja nur, wie gesagt, meine persönliche Erinnerung daran und gut. So viel für heute auf jeden Fall. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns mit Ausgabe 255. Bis dahin und tschüss.
Ja, tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.